Ach komm, der Sex-Podcast mit Ann-Marlene Henning. Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Ach komm. Und heute besteht die Runde wieder aus drei Leutchen. Erstmal hallo an Marlene. Das gehört ja schon hier zum guten Ton, dass du erstmal ins Boot
das
geholt
finde ich
wirst.
Auch, danke. Hallo.
Hallo. Und dann sitzen wir hier heute mit dem Sinan Hümer. Er ist Tantra-Lehrer, Tantra-Masseur und Tantra-Escort. Oh, und ich habe mich nicht versprochen. Hallo Sinan, herzlich willkommen bei uns.
Hallo, freut mich hier zu sein. Und Caro, es tut mir leid, aber du hast dich doch an einer Stelle versprochen. Ich heiße Huema. Ja,
Huema,
in Österreich sagt man Huema, nicht Hümer.
So, und dann haben wir jetzt aber gleich verraten, dass du gar nicht hier mit uns direkt sitzt, sondern ziemlich weit weg in Österreich. Wo genau
Im
da?
Im schönen Oberösterreich, in der Nähe der Stadt Linz.
Ah ja. Das sagt, glaube ich, dann vielen schon was. Linz hat man zumindest mal gehört. Da war ich
ja,
immer
weißt du
vorbeigefahren.
Was? Ich bin da immer wieder. Ja. Das ist ja das Merkwürdige. Das ist ich war da dreimal. Für einen Job.
Für einen Job?
Ist das nicht merkwürdig? Ja, ja. Genau. Ja, cool. Mehrfach. Wirklich. Also ich habe mich auch gewundert. Wien und Linz, das sind die beiden österreichischen Orte, wo ich gearbeitet habe, mehrfach jetzt. Ja.
Cool, ja.
Siehst du wohl.
Ja. Es gibt keine Zufälle.
Nee.
Ich kenne nur die Linzer, sagt man Linzer Torte oder Linzer Kuchen?
Linzer Torte,
da muss ich
Linzer
jetzt
Torte.
Direkt dran denken. Linzer Torte, genau, die ist ja bekannt. So, aber darüber wollen wir ja eigentlich nicht sprechen. Sondern wir hatten schon etwas längeres Vorgeplänkel, weil du machst ja unglaublich viel. Das habt ihr gerade schon gehört und das war tatsächlich nur ein kleiner Auszug aus deinem sehr umfangreichen Portfolio. Vielleicht magst du einfach selbst nochmal zwei, drei Sätze zu dir sagen, wie du zu diesem Job gekommen bist und was du ganz genau machst.
Ja, ich stelle mich selber ja in meinem Podcast gerne vor als den zertifizierten Tantra-Lehrer und praktizierenden Tantra-Masseur und registrierter Callboy beziehungsweise männlicher Escort und ich mag den Begriff Callboy ja grundsätzlich, aber hatten wir ja vorhin schon gesprochen, aber es ist halt die Bezeichnung, die gängig ist. Mache aber, wenn man es streng nimmt, so ziemlich alles rund um Sexualität. Ich sage immer gerne um die heiß prickelnden Momente des Lebens.
Und weißt du, was ich schön finde? Also Callboy, das ist ja so wie, ich calle einen Boy, also ich rufe an und dann kommt so ein Junge. Wogegen Escort, das heißt ja Begleitung. Und es hört sich so an, als ob du genau das machst. Du begleitest in vielen prickelnden Momenten, oder?
Tue ich. Und ich versuche das auch so begleitend wie möglich zu halten. Denn wenn ich sage, ich hätte ein Paket, dann wäre das gelogen. Denn alles passt sich der jeweiligen Person an. Und darum ist Begleiten das Richtige. Denn ich begleite die Damen in ihrer Sexualität und ihre Fantasien und Wünsche und Bedürfnisse. Und manchmal ist das Bedürfnis vielleicht gar nicht so sexuell, wie man glaubt. Und dafür bin ich ja auch da und halte den Raum. Und also ich bin wirklich sehr, sehr weitläufig umfassend. Mache auch kleine Fotoshootings, wenn es gewünscht ist. Mache mittlerweile auch Shibari, nachdem ich einen wichtigen Kurs gemacht habe, um da nicht irgendwelche Nerven abzuklemmen.
Also ganz kurz sagen, was es ist.
Shibari
muss man
erklären.
So eine Bindetechnik.
Shibari ist eine traditionell japanische Schnürtechnik für Seile, mit der man quasi Bondage praktiziert auf kunstvolle und bedachte Art und Weise. Und gerade weil beim Bondage ganz oft mit dem Seil auch versehentlich ein Nerv abgeklemmt werden könnte und ich sowas nie riskieren will, habe ich da halt einen Kurs gemacht, um möglichst professionell für meine Kundinnen da zu sein.
Wir sehen da schon so eine ganz tolle Kreation hinter dir. Was ist das, so eine Art Schaufensterpuppe? Da fällt die ganze Zeit, unsere Hörerinnen und Hörer können es jetzt nicht sehen, aber hinter Sinan steht so eine Schaufensterpuppe und da hat er schon so ein bisschen, kann man sagen, dran geübt. Ich dachte erst in meiner Naivität, das wäre Makramee.
Das ist Makramee für Erwachsene.
So ein kleines Vorgehen. Genau, das klingt doch wunderbar.
Ich habe noch eine kurze Frage, weil du das gerade, du sagst immer Frauen, Damen. Also du bist tatsächlich, könnten Männer dich nicht begleiten lassen, escorten lassen?
Escorten nein, aber Männer können bei mir Tantra-Massagen in Anspruch nehmen, tun sie auch immer wieder. Ja. Allerdings die Männer, die bei mir Tantra-Massagen buchen, sind meistens homosexuell.
Aha, okay, danke.
Ja, okay. Vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, was, oder vielleicht gibt es da auch gar nicht so die eine Schnittmenge, aber die, sage ich jetzt mal, Frauen, die zu dir kommen, von denen du vorhin gesprochen hast, was suchen die oder was möchten die?
Die ehrliche und direkte Antwort ist Zeit. Das ist die häufigste Anfrage. Ich hätte gern jemanden, der mal ein, zwei, drei, vier Stunden nur für mich da ist, der sich nur um mich kümmert, wo es um meine Wünsche, meine Fantasien, meinen Körper geht und der nicht quasi nach 30 Sekunden versucht, mir sein Ding reinzustecken, weil er seine Befriedigung will. Das ist der einfachste Wunsch und der häufigste Wunsch, den ich bekomme.
Das ist spannend. Also sind das auch durchaus Frauen, die in festen Partnerschaften sind und irgendwie eine andere Form von Aufmerksamkeit suchen oder wie
auch.
Kann man das?
Gibt's auch, ja, die gibt's auch, wobei ich sagen muss, es teilt sich da wirklich 50-50 und die in festen Partnerschaften sind, naja, wie ihr euch denken könnt, die wenigsten können tatsächlich mit ihrem Partner auch darüber sprechen. Das heißt, ich bin dann sehr häufig die bezahlte Affäre oder das Geheimnis, das Abenteuer, der Urlaub für Körper und Seele, wenn man so will. Die wenigen, die tatsächlich in offenen Beziehungen leben und auch mit dem Partner darüber sprechen können, da kristallisiert es sich eigentlich relativ schnell heraus, was die wollen. Und da geht es dann einfach nur um die Erfahrung mit jemandem, der ein bisschen professioneller ist, der vielleicht auch diese tantrischen Handgriffe mit reinbringt. Oder eben, es ist einfach eine gewisse, ein Fetisch oder eine Vorliebe, die der Partner nicht teilt. Also hole ich mir halt einen Profi, mit dem man alles machen kann.
Ja. Und also Tantra zieht sich ja durch alles, wie man schon in meiner Anmoderation so gehört hat, zieht sich ja tatsächlich durch alle Ebenen auch hindurch. Also wie bist du denn, vielleicht kannst du das nochmal kurz sagen, zum Tantra gekommen ursprünglich mal?
Sehr gern. Das war eine Reise, die ich für mich selbst gemacht habe, für mein eigenes psychisches Wohl. Das war in einer Zeit, wo ich gemerkt habe, ich werde depressiv. Ich bin in meinem Leben schon zweimal in Therapie gewesen wegen Depressionen, kannte also die Alarmsignale wie Unlust aufzustehen. Ich hatte keinen Bock mehr zu essen. Mir hat nichts mehr Spaß gemacht. Ich wollte keine Gesellschaft. Also wirklich diese ganzen Signale, diese Abwärtsspirale. Und ich dachte mir, bevor ich wieder bei einem Therapeuten oder einer Therapeutin lande, mache ich einfach mal was Positives für mich und fange mich selber mal auf und sage, ich gehe wieder aufwärts. Und dann fiel mir ein, hey, mir hat vor Jahrzehnten mal jemand gesagt, guck doch mal in Tantra rein, das könnte was für dich sein. Und ich dachte mir, wann, wenn nicht jetzt? Ja. Hab mir die ersten paar Bücher bestellt und war sofort nicht einfach nur schockverliebt, sondern ich fand mich selbst in diesen Büchern. Ich habe endlich gemerkt, warum ich mich immer so unwohl fühlte in diesen monogam aufgezwungenen Strukturen, wieso ich mich so unwohl fühlte mit dem Modell, dass Liebe nur auf eine Person fokussiert sein kann, dass Liebe überhaupt was mit externen Menschen zu tun hat und nicht mit mir. Ich habe mich da immer so strange gefühlt mit meinen Perspektiven und dachte mir, bin ich wirklich so ein Weirdo? Und dann kommen diese Bücher.
Das würde der Andrea Nevala jetzt so gut gefallen. Die war kürzlich bei uns Gästin schon zum zweiten Mal. Das ist ja genau das, worüber wir mit ihr dann immer sprechen.
Ja, die verschiedenen, also quasi andere Beziehungsmodelle. Warum immer so eingeschränkt auf diese Dualität? Also mit allem.
Es hat mir nie gut getan. Ich fühlte mich echt falsch in meinem eigenen Leben. Und dann kommen diese Bücher und sagen mir, du bist nicht falsch, du lebst eine Philosophie, die seit Jahrtausenden vergessen ist.
Ja, und du würdest sie eigentlich leben, ne? Also du würdest sie, du lebst ja.
Und je mehr ich hineinlas, umso wohler fühlte ich mich in meiner Haut. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache eine Ausbildung zum Tantra-Lehrer und habe mir eine Schule gesucht, die mich da wirklich ausgebildet hat. Und das wollte ich nicht als Beruf machen, sondern ich wollte das für mich machen, um zu sagen, ich habe das im vollsten Umfang für mich und mein Leben und mein Wohl getan und es war die beste Entscheidung. Seither bin ich halt mit mir selbst mehr im Reinen, als ich es je zuvor war.
Ja, aber jetzt ist es dein Beruf mit also alle drei Dinge, die du erwähnt hast. Oder ist das auch noch nebenberuflich alles?
Ich lehre nicht, nein. Also ich lehre niemanden. Also ich habe den Tantra-Lehrer wirklich gemacht, ich habe auch bewusst eine Schule gesucht, die nicht Techniken lehrt, sondern Selbstreflexion, Raum halten. Ich habe den Tantra-Lehrer wirklich gemacht, um zu sagen, wenn ich bei einer Kundin bin oder bei einem Kunden, wenn jemand bei mir liegt auf der Matte, dann will ich meine Themen 100% draußen vor der Tür lassen. Ich will so selbstreflektiert sein, zu wissen, was ist mein Ding und wie halte ich einen Raum. Das war mir wichtig.
Ja. Vielleicht, Sinan, kannst du nochmal, also ich kann mir vorstellen, dass hier schon doch einige Hörerinnen und Hörer sind, die so mit dem Tantra zwar schon häufiger gehört haben, aber für die der Begriff doch nicht so ganz mit Leben gefüllt ist und die nicht so genau wissen, was sie sich drunter vorstellen. Also was macht für dich Tantra aus?
Für mich macht Tantra aus, dass es eigentlich eine Philosophie des bewussten Erlebens des Lebens ist. Also Tantra heißt, lebe den Moment im Hier und Jetzt. Quasi, wenn du einen Schluck Kaffee nimmst, dann erlebe diesen Kaffee, riech ihn, schmeck ihn, fühl ihn. Und das kennen wir sicher aus dem Yogischen, das kennen wir aus verschiedensten sehr lebenspositiven Philosophien, aber Tantra sagt als einzige Philosophie, erlebe auch Lust dabei. Und es ist okay und richtig, Lust dabei zu erleben und an Lust Freude zu empfinden, denn wir sind sexuelle Wesen, wir sind aus Sexualität geboren. Und zu verleugnen, dass Sexualität auch in einem ganz simplen Schluck Kaffee sein kann, weil das so geil schmeckt, das wäre halt dann auch eine Verleugnung des Lebens.
Guck mal, du sagst jetzt Lust, ne? Ja. Dieses Wort, du hast erst gesagt, erlebe auch Lust dabei. Ich musste gerade an so eine Übung denken aus dem Studium. Da hatte der Dozent eine Schale Blaubeeren mit. Kennt ihr die, dass man die so schnell reinknackt? Man isst einfach so 10 Stück knacken. Ja, und er hat gesagt, süchtig. Mach nur eins bitte, eine Beere. Und lass sie so, fühle erst die Form im Mund, einfach mit der Zunge, das rollt so rum. Und dann, und entscheide, wann du die so knackst. Und spür dann, was dann alles ist an Temperaturunterschiede, an Empfindung im Mund und dann auch den Geschmack. Und das ist ja Lust. Aber du meintest auch, hast du auch danach erklärt, sexuelle Lust, ne? Also du meinst wirklich, da kann auch das sexuelle Empfinden oder dieses Geilgefühl kann auch in der Blaubeere liegen und nicht nur immer in Geschlechtsorganen.
Es gibt tantrische Meister auf dieser Welt, wo ich sage, und ich selbst zähle mich nicht zu den Meistern, ich werde mein Leben lang weiterlernen, aber auch ich bin in der Lage, zum Beispiel aus meinem Lieblingsessen oder einem Lieblingsgetränk Lust zu steuern, wenn ich es will. Mhm. Ich kann aus einem Schluck meines Lieblingsgetränks, wenn ich möchte, kann ich durch Visualisierung, durch bewusste Wahrnehmung sagen, okay, ich ziehe mir jetzt diesen Geschmack einfach tief runter in die Wurzel meiner Lust und mach draus was Lustvolles, weil ich gerade Bock drauf habe. Ja, es geht. Ja.
Finde ich super, dass du es gerade so erklärst, weil sonst, mir lag auf der Zunge, Moment mal, das ist doch auch anstrengend. So langsam esse ich nicht immer Blaubeeren, ey. Und du sagst jetzt gerade explizit, es geht darum, es zu können, wenn man es möchte. Und man muss es nicht immer, weil dann kommst du ja nicht vielleicht nicht dazu, deine Steuern fertig zu machen, die ich heute Morgen wieder bearbeitet habe.
Oder geht es vielleicht auch so ein bisschen, dachte ich gerade noch darum, es sich zu erlauben. Ah. Weil bei dir klang so ein bisschen auch an, dass so ein Zurück, sich zurückpfeifen und es sich vielleicht auch so ein Stück weit gar nicht zuzugestehen.
Da kommt es jetzt darauf an, mit wem du sprichst. Du wirst Tantra-Lehrer auf dieser Welt finden, die eher den asketischen Gedanken dahinter sehen, die sagen, okay, es geht um die Verbindung zum Göttlichen, zum Universellen und weniger das körperliche Erlebnis. Mhm. Die werden dir sagen, halte dich mehr zurück. Ich bin halt jemand, ich sehe das Leben, ich sehe das nüchtern, ich sehe das Hier und Jetzt und da sollst du selbst für dein eigenes Wohl entscheiden. Wenn du gerade Lust hast, einen ganzen Tag lang dauergeil zu verbringen, dann tu's doch, solange du es mit Maß und Ziel machst. Wie Ann-Marleen gesagt hat, sonst kommst du nicht dazu, deine Steuern zu machen.
Ja, das stimmt. Und die Ernüchterung folgt.
Jetzt fällt mir das Wort ein, was ich offenbar irgendwann gesagt hatte, weil irgendein Pressemensch sprach mich darauf an, dass ich irgendwann Spürspaß gesagt hatte. Und genau. Also das ist das, was für mich ja jeder und jede, wie sie möchte, dieses Göttliche, das Universum, kenne ich auch, Spiritualität, aber ich wundere mich immer, sobald irgendwelche Götter und Göttinnen ins Spiel kommen, dass es immer in verschiedenen Schriften dann heißen soll oder die Interpretation von diesen Schriften, dass der Sex und besonders das unten so falsch sein soll oder teuflisch oder irgendwas. Und da sprichst du dich ja gerade gegen aus, sondern spür in deinen Körper rein und entscheide für dich, wie du heute, ob du das so empfinden möchtest heute und genießen möchtest. Deine Lust, dein Sex, dein, oder?
Klares Ja. Drum spreche ich in meinem Podcast auch so wenig wie möglich über göttliche Energien und kosmische Energien. Okay. Ich möchte für alle Menschen nicht einfach nur zugänglich sein, weil es gibt genug Menschen, die sagen, ich kann damit nichts anfangen, mit dem ganzen spirituellen Zeug. Aber ich will auch, dass die Leute wissen, dass sie nicht falsch sind.
Genau.
Dass ihre Lust nichts Schlechtes oder Schmutziges ist, sondern dass es auch genug Götter der Sexualität gab. Ja, Dionysos sei Dank. Ja.
Also kann man sich so vorstellen, wer zu dir kommt, dem eröffnest du oder der so eine Art Genussraum.
Oh, das hast du jetzt aber schön gestellt. Ohne es zu wissen, hast du mir da gerade eine Vorlage geliefert. Darf ich dir?
Perfekt, so Caro, soll es sein.
Darf ich dir jetzt quasi meinen Pitch machen?
Yes, please, pitch.
Wenn du zu mir kommst, dann das Einzige, das ich dir verspreche, ist ein Raum absoluter Freiheit. der Freiheit, du selbst zu sein, deine Sexualität zu entdecken. Wenn du mich zu dir holst, dann will ich einen Raum erschaffen, wo du jeden Aspekt deiner Lust, deiner Bedürfnisse nicht nur erleben, sondern wirklich leben darfst. Ohne beurteilt oder verurteilt zu werden, mit jemandem, der dir begegnet in Aufrichtigkeit und nicht einfach nur als Diener, als kleiner Bückling. Nein, wenn wir den göttlichen Gedanken wollen, wenn wir sagen, du bist eine Sexgöttin, dann hast du nicht weniger verdient als seinen Gott, der dir auf Augenhöhe begegnet und sagt, was auch immer es ist, das du willst, ich bin hier, um es dir zu geben.
Wow. Jetzt klingt es doch ein bisschen
jetzt
spirituell.
Jetzt kommen die Götter und die Göttinnen wieder rein.
Ja, aber da sind nicht, sie doch. Nicht da sind irgendwelche sie doch. Götter in den Wolken, sondern die klar. Göttin, ja. Die da nackt, vibrierend und voller Lust vor mir liegt. Das,
ja,
das
okay,
ist göttlich.
Alles klar, das ist ein Bild. Das ist ein Bild. Und die können, also du hast einen Raum, also du hast sozusagen, jetzt breche ich es mal ganz runter, eine Art Praxis oder so eine, wie sagt man das? Und oder du kommst auch zu den Klientinnen nach Hause oder wie?
Ich komme zu den Klientinnen nach Hause oder in ein Hotel, denn in Deutschland, Österreich und der Schweiz fällt Tantra allein schon unter das Prostitutionsgesetz und dadurch, dass ich ja auch registrierter Sexworker und Escort bin, bin ich sowieso Prostituierter mit Amtsschein. Ja. Und die Regelung lautet, ich darf keine eigenen Räumlichkeiten führen, außer ich lasse ein Bordell
errichten. Ja, genau, bist du ein Puff.
Und da muss ich dann quasi gewisse Richtlinien füllen, darf nicht in der Nähe eines Schulwegs sein, darf nicht in der Nähe von einem Spielplatz sein. Und das sind solche mega Auflagen. Kein Einzelmensch wie ich würde sich ein Bordell aufbauen, sondern sagen, wir machen es auf Haus- und Hotelbesuch.
Okay. Und dann kann man praktisch, aus deinem Portfolio wählen, was man dann genau alles will. Oder ergibt sich das dann so spontan oder wird das vorab festgelegt?
Sowohl als auch. Vieles wird vorab schon kommuniziert. Ich bekomme dann ganz klare Ansagen, von wegen sogar, was soll ich heute anziehen? Soll es ein Rollenspiel sein? Von Fremdsprachen bis zu Dialekten wird da einiges gewünscht. Ja, das ist sehr schön, teilweise auch sehr spannend. Einiges ergibt sich dann aus dem Flow der Begegnung, dass halt quasi ohne zu wissen, ob die Frau überhaupt zum Beispiel auf Analsex steht, weil sie es vorher mal probiert hat, da hat es furchtbar wehgetan und dann stellt sie aber im Flow mit mir fest, boah, mit so viel Achtsamkeit, fühlt sich schon ganz spannend an da hinten. Ja, lass uns probieren. Also nicht alles wird vorab kommuniziert, aber ich bekomme schon sehr klare Wünsche auch. Per E-Mail oder per WhatsApp.
Jetzt muss ich ganz kurz wirklich deutlich fragen, was du gerade erklärt hast, galt das für eine tantrische Massage oder war das als Begleit Escort?
Escort.
Eher als Escort. Bei der Tantra-Massage, die Tantra-Massage ist halt so ein 3- bis 4-stündiges Ritual. Und da wird halt eigentlich sehr bewusst berührt.
Das Vorgespräch normalerweise bei tantrischen Massagen setzt man sich ja irgendwie hin, vielleicht trinkt man schon einen Tee und dann, worum geht's dir? Du sagtest gerade per Mail und so, dann haben die vielleicht schon Wünsche geäußert. Aber ansonsten, wenn so eine Buchung da ist, und dann setzt du dich wahrscheinlich auch hin und sprichst kurz, bevor ihr loslegt. Ne? Und da kann man ja einiges sagen und vereinbaren und vielleicht vereinbart man ja, aber keine Penetration oder so. Und dann ändert sich das plötzlich oder wie würdest du das beschreiben? Vielleicht sind die Leute auch, also ich sag, warum ich das frage, weil ich mit einem Tantra-Institut in Hamburg zusammengearbeitet habe, wo ich Klientinnen hinschicken wollte und ich habe eine tantrische Session bekommen von der Chefin des Instituts und wir haben vereinbart, sie berührt keine Genitalien, also keine Brust, keine Geschlechtsorgane und da war bei mir eine Lust, nicht eine Fick-Mick-Lust, nicht wild überschäumend, aber es war so schön, dass ich dachte, oh, jetzt dürfte sie eigentlich gerne woanders berühren, aber sie hat es nicht gemacht. Auch wenn ich kleine körperliche Anzeigen gegeben habe, das wäre schon, sie hat es nicht gemacht, weil wir es anders abgesprochen hatten und ich habe es dann auch nicht gesagt. Weißt du, was ich meine?
Darauf wollte ich gerade einnicken. Hast du es denn auch gesagt?
Nein, das habe ich dann nicht. Und das war auch richtig so. Nee, weil wir haben das so vereinbart. Das wäre mein Wunsch. Ja, du sagst, es war mein Raum. Hätte sie es vielleicht gemacht. Also weiß ich nicht. Ich habe dann auch unser Gespräch, die Regeln eingehalten, die wir vereinbart hatten.
Ich rede vorab eigentlich hauptsächlich darüber, was das Thema ist. Gibt es etwas, weswegen du heute da bist? Frage natürlich nach, ob es irgendwelche Tabuzonen gibt. Ja, häufig ist da die Tabuzone der Hintern.
Ja.
Aber erst ein einziges Mal kam eine Frau zu mir, die dann sagte, bitte nicht im Höschenbereich, also nicht Vulva-Bereich massieren.
Ja.
Ein einziges Mal. Mhm. Und ich habe das dann natürlich respektiert. Ja, es kam gar nicht erst in den Bereich runter, weil da passierte im restlichen Körper schon so viel, dass sie nach der Brustmassage schon abbrach, weil sie nicht mehr konnte.
Ja.
Und ich sage, ich bin grundsätzlich für jedes Tabu zu haben. Wenn jemand sagt, geht nicht, aber wenn im Verlauf der Massage, das sage ich immer, wenn sich irgendwas auftut, sag es, denn nur was du aussprichst, kann Realität werden.
Ja.
Wenn du es nicht aussprichst, ich kann deine Gedanken leider nicht lesen.
Und dann machst du nichts, also da, weil sonst könnte man ja grenzüberschreitend werden, also dann macht man nichts.
Ich wollte gerade sagen, da ist man ja auch schnell dann im Bereich von Konsens und Absprachen und das, ich könnte mir gerade auch, weil du von deinen Klientinnen sprachst, vorstellen, dass es vielleicht auch für oder also Tantra, das kostet, glaube ich, manche schon erstmal so ein bisschen Überwindung, also widersprecht mir, das ist jetzt nicht, dass jede Frau da so direkt mit offenem Herzen, das ist vielleicht ein Interesse und dass das vielleicht auch so ganz vorsichtig gesagt, Ängste sind, dass da vielleicht was Übergriffiges oder so passieren könnte. Das ist ja wichtig, dass man dann wahrscheinlich vorher, oder wenn irgendwie komische Momente, was ich mir vorstellen könnte, was, wie du auch gerade sagtest, Sinan, ne, dass die eine Frau dann nach der Brustmassage dann schon im Prinzip abgebrochen hat, dass das vielleicht auch irgendwie so Gefühle hochholt, mit denen Frau dann jetzt in dem Fall gar nicht so vorher gerechnet oder die sie gar nicht so auf dem Zettel hatte. Was passiert dann?
Naja, darum habe ich die Ausbildung gemacht, um den Raum zu halten, damit ich weiß, wie gehe ich damit um, was auch immer hochkommt und ohne meine Themen da irgendwie rein, oder es aufs eigene Ego zu nehmen. Das ist ja das Schlimmste, was du dann machen kannst. Wenn die abbricht, dass ich spannend, das persönlich nehme, sondern die hat abgebrochen, weil bei ihr etwas aufkam und sie sagte, sie kann nicht mehr, aber dann gilt es quasi, sie aufzufangen, zurückzubringen und sie auch verstehen zu lassen, dass dieser Abbruch gerade okay und richtig war. Und Tantra-Massage hat ja einen schlechten Ruf wegen eben solcher Übergriffe. Ja. Das liegt aber nicht an den kommunizierten Sachen, sondern das liegt an, leider sind die Männer, die dann sagen, ja, Tantra-Massage heißt aber, dass ich dich auch mit meinem Schwanz penetrieren werde. Die dann wirklich das im Gespräch sagen, das
ich
muss.
Ich weiß es.
So, manchmal, es muss
das
nicht.
Auch. Okay, krass.
Nein.
Und manche richten sich dann zur Tantra-Massage, da liegen dann auch schon neben der Liege quasi Sextoys bereit, so Alter? Nein.
Ja, nein.
Wenn ich da liege und sage, könntest du bitte mich penetrieren oder fick mich oder hast du vielleicht einen Dildo, einen Vibrator, irgendwas? Wenn ich das kommuniziere, dann sind wir good to go. Wenn du mir sagst, das muss, da sind wir bei der Übergriffigkeit, das sind die schwarzen Schafe im Tantra.
Ja.
Nichts muss, solange ich nicht gesagt habe, ich will, muss da gar nichts.
Ja.
Okay, das ist, glaube ich, wichtig, dass man das einmal wirklich auch betont. Gibt es denn bei dir auch so No-Gos, wo du sagst, nee, das ist so gar nichts, wo ich nicht mitgehen kann?
Hat bis jetzt noch niemand entdeckt. Also ich hatte noch keine Anfrage, wo ich sagte, nö, das mache ich nicht. Ich bin wirklich jemand, der so urteilsfrei und auf alle Aspekte der Sexualität geht. Die einzigen, die ich abgelehnt habe, waren menschliche No-Gos von Anfragen, wo ich merkte, da ist mir das Gespräch zu schmierig, zu schleimig. Und es waren auch Herren, es ist. Da habe ich dann wirklich gesagt, sorry, du verstehst nicht ganz, was ich hier mache, du bist bei mir falsch, such dir jemand anderen.
Ja, also kannst du da so ein bisschen konkret, also worum geht's da oder ist das
ist relativ simpel. Also ich bekomme eine Anfrage von
einem. Was meinst du mit schmierig?
Ich bekomme eine Anfrage von einem Mann, der sagt, er sucht eine Tantra-Massage, was kostet? Ich sage, ja, so und so. Und ich frage dann, ja, was kann ich denn für dich tun? Wie darf ich denn für dich da sein? Ja, nein, er möchte gerne unbedingt abschalten und vielleicht etwas mehr. Und dann, wieso formulierst du das? Wieso sagst du das nicht einfach? Und dann geht das halt noch so hin und her. Und ich frage halt, was ist es noch? Ja, schon so mindestens 2-3 Stunden und ich hätte dann gern, dass du mir genüsslich meinen Luststab massierst. Und dann bekomme ich noch einen Dickpick hinten nach. Und ich so,
so in die Richtung.
Okay,
ja, alles klar.
Was mache ich jetzt mit diesem Bild? Und dann bekommt so eine Frage, ja passt dir der? Sag ich, wofür soll er denn passen? Was?
Apropos Übergriffigkeit.
Ja, aber das ist interessant, weil man wird oft gefragt, auch als Sexologin, genauso, ja, aber du hast doch bestimmt solche obszönen Anrufe und so weiter. Und ich höre gerade bei dir, du bist genau wie ich. Du bist in deiner Welt im positiven Sinne jetzt. Also du bist bei dir und weißt, wie deine Welt ist und du sprichst aus der. Und dann kommen Dickpics oder andere Dinge gar nicht an dich ran. Und vor allem geben die von alleine auf, weil die merken, also hier geht gar nichts von all dem, was ich gerade, also ich habe es nicht so gut formuliert, wie ich eigentlich erhofft hatte. Es ist so ein Gefühl von deine Integrität und deine Art, weil du wirklich weißt, was du anbietest und wer du bist, färbt deine Antworten so, dass es abprellt und die müssen aufgeben und gehen. Ja. Also du musst es eigentlich gar nicht sagen, ne?
Ich habe mich noch nie geärgert über sowas.
Nee, ich denk mir dann genau, immer, ich auch nicht.
Ich mag es, wenn ein Mann ehrlich sagt, hey, ich hätte gerne eine Tantra-Massage mit Happy End, ja, weil ich möchte mich 3 Stunden entspannen.
Ja.
Passt,
ja,
kenn mich aus, danke.
Ja, ja.
Aber wenn jemand dann so hintenrum und, ja, oh, hey. Und ich mag es schon, wenn meine Kundinnen ehrlich sind. Und ich habe auch Kundinnen, die dann sagen, du Sinan, Tantra interessiert mich gar nicht. Ich habe null damit angefangen. Ich will einfach Sex und ich will wissen, was auf mich zukommt. Hättest du ein Dickpick für mich? Und dann sage ich, ja klar, hier.
Ah, ja.
Das okay. ist ja auch ja, ja. quasi ein bisschen Produkt, was ich will. Weil die will ja wissen, die will meinen Körper sehen, die will meinen Oberkörper sehen, habe ich Bauch. Also ich bin ja für die Hörer, ihr seht mich ja nicht, ich bin jetzt nicht der schönste Mann der Welt. Ich bin auch nicht durchtrainiert. Ich bin ein Papa mit Dadboard. Ich sehe ganz normal aus, würde ich jetzt mal sagen. Aber wenn eine Frau mich bucht, dann spielt das schon so ein bisschen die Optik mit.
Ja.
Auch wenn sie zweitrangig ist. Aber sie wollen dann schon gerne mal wissen, wie sieht denn der Typ überhaupt aus, nackt. Primär ist für die Frau tatsächlich meine Denke und wie ich an sie als Frau rangehe. Ja. Während Männer da ein bisschen anders polen, die suchen zuerst die Optik aus und dann den Service.
Ja, okay, spannend.
Es ist wirklich so. Ein Mann sucht, wenn ein Mann durch so eine Escort-Seite scrollt, der klickt nach Optik und sucht dann, passt der Service zu mir? Während eine Frau sagt, ich suche das Erlebnis, wie der Typ dann aussieht, ja, wenn der dann auch noch toll aussieht, halt Jackpot.
Ja.
Ich bin froh, dass ich meiner Frau gefalle, dass die mich optisch sexy findet. Das reicht mir schon. Es muss nicht jeder sagen, dass ich ein schöner Mann bin.
Nee.
Ich stelle jetzt eine total naive Frage, aber du, da du ja schon die ganze Zeit von deiner Frau sprichst, wie ist die denn? Also ist das so, also ne, das ist jetzt ja, sage ich mal, nicht so der typische 9-to-5-Job mit dem so. Wie ist das zwischen euch? Ist die da so völlig tiefenentspannt? Arbeitet die oder ist die auch viel im Tantra-Bereich?
So gar einfach, nicht.
Magst du da ein bisschen
so
was zu erzählen?
Gar nicht.
Okay. Ich bin neugierig.
Meine Frau hat mit Tantra absolut gar nichts im Hut. Sie ist eigentlich Hundetrainerin und Hundeernährungsberaterin, die ist eine ganz und Krankenschwester. Also sie ist in ganz anderen Bereichen tätig, aber sie ist das größte Geschenk, das ich im Leben je erfahren habe. Das zweitgrößte hat sie dann auf die Welt gebracht vor über einem Jahr. Ich könnte nicht sagen, wo ich heute in meinem Leben wäre, wenn ich diese Frau nicht an meiner Seite hätte, die mich damals wohlgemerkt kennengelernt hat, als sie monogam war. Und heute leben wir in einer wundervollen, offenen Ehe, die sexier nicht sein könnte. Und ich bin jeden Tag einfach nur heiß auf diese Frau, wenn ich sie sehe. Sie war die Stütze, die immer hinter mir stand, als ich mit dem Ganzen anfing. Als ich dann sagte, ich möchte da gern ursprünglich nur ein Projekt draus machen, auf Spendenbasis, hat sie gesagt, ja, mach das. Denn sie war mein Versuchskaninchen und sie hat schon gemerkt, quasi, wie gut es tut, wenn sich jemand diese Zeit nimmt, diese Aufmerksamkeit. Auch wenn es der eigene Mann ist, von dem sie so oder so bekommen kann. Aber sie weiß halt, wie es ist, wenn man 0815 Rammlern begegnet, die quasi über dich drüber rollen und fertig. Und sie sagt, es ist auch wenn sie quasi mich mehr oder weniger so quasi freigibt an andere Frauen, so ist es doch für die ein Geschenk. Ja. Und sie hat ja einige meiner Kundinnen sogar kennengelernt, die teilweise wie beschreibe ich das jetzt, die richtige Horrorgeschichten durchgemacht haben. Von nicht einfach nur sexuellen Übergriffen, wir reden von sexueller Gewalt, Vergewaltigung, Traumatisierung auf höchster Ebene, die aber heute in funktionierenden, super tollen Beziehungen leben, die glücklich sind und ein Sexleben haben, das sie auch genießen können, wo ich sage, und wenn es nur diese eine Kundin war, dann hat sich alles gelohnt, was ich gemacht habe. Alles.
Ich hab kurz eine Frage, ich muss kurz was sagen, weil ein paar Mal, du hast ja ein paar Mal solche Typ Männer erwähnt, die über einen rüberrollen oder mechanisches Ficken. Also diese Beschreibung. Ich will nur kurz reinwerfen und ich bin mir sicher, dass du einig bist. So sind nicht alle Männer, so bist du ja auch nicht.
Nein.
Aber die sind ein paar Mal aufgekommen. Und ich glaube, um das wirklich nachzuvollziehen, also für Männer, die zuhören und sich eventuell ein bisschen sexistisch behandelt fühlen oder durch solche Sätze, da muss man, glaube ich, eine Frau sein. Also, weil Ja, weil es möchte ich wirklich gerne kurz bemerken. Selbst dieses, wenn wir sagen rüberrollen oder ja, also Leute, die in guten Beziehungen leben, die sehe ich ja hier auf der Couch, die nicht unbedingt einen guten Sex haben, weil beide gelernt haben, und ich betone jetzt beide, gesellschaftlich über sehr lange Zeit ist es klar, einfach so ein subtiler, kleiner innerer Gedanke, es geht um seinen Penis. Den man gar nicht weiß, wenn man gefragt wird, wenn ich sie frage, sag mal, der Satz ist ihnen gar nicht bewusst, aber wenn ich mit ihnen so weiterspreche, merkt man die ganze Zeit, naja, sie, zum Beispiel, sie steht irgendwo und wäscht gerade ab oder sie steht gerade und macht sich einen Drink oder irgendwas und er kommt so von hinten und umarmt sie. Sie kann es manchmal, wenn sie die wenig wollende Person überhaupt nicht zulassen und diesen Penis und diese Erektion genießen, weil wenn sie das tun würde, müsste sie sich auch gleich um diesen Penis zu Ende kümmern. Und deswegen hören die Leute auf, sich zu berühren, weil sie sie gelernt haben, wenn eine Erektion da ist, hat sie gelernt, dann musst du dich irgendwie kümmern. Dann gibt es Sex oder du musst Handjob, Blowjob. Und der Mann hat gelernt, eigentlich ist es normal, die ganze Zeit spontane Sexlust zu haben und die Gesetze sind gar nicht mal so alt, dass die Frau zuständig da war, das zu erfüllen. So, es ist uralt, aber es resultiert darin, dass Leute heute, die denken, sie sind fortschrittlich, die sagen, nee, so leben wir nicht. Wenn ich genauer nachfrage, dann ist doch immer diese Idee da, naja, das muss ich ja für ihn machen, weil nämlich, wenn ich frage, was möchtest du, und du hast mit einigen anderen Frauen zu tun, ne, Sinan, also die wissen überhaupt nicht, was sie gerne würden, weil sie sich die Frage noch nie gestellt haben. Die sind zufrieden mit dem Sex, der da ist und der basiert auf dieses ins Bett hüpfen und sich um den Penis kümmern, schnell. Also man hat auch Zeiten, statistisch.
Unser gesellschaftliches sexuelles Konstrukt, das uns allen beigebracht wird, ist ein peniszentrisches.
Ein
ejakulationszentriertes sogar.
Auch das.
Denn wenn Ejakulation gekommen, wenn er ejakuliert hat, dann haben wir alles richtig gemacht. Dann haben wir erfolgreich Sex abgeschlossen.
Dann ist auch Schluss.
Was für Bullshit.
Also wisst ihr noch, mir fällt gerade ein Satz ein, das war erschreckend. Wie hieß das Buch? Das war eine amerikanische Journalistin, die hat junge Menschen interviewt. Ein Bestseller war das, müssen wir raussuchen, denn Caro. Aber auf die Frage hin, und das waren junge Menschen, 16, 18 oder so, bis paar und 20, was ist guter Sex? Haben die Frauen gesagt, die Männer haben gesagt, wenn ich gekommen bin?
Und die Frauen, wenn er kommt?
Nee, dass es nicht wehgetan hat. Das war erschreckend. Und meine Masterarbeit hat ja auch gezeigt, jede zweite Frau hat irgendeinen Schmerz beim Sex. Aber das kommt ja davon, wenn ich nicht weiß, was ich möchte und immer im Kopf habe, ist er zufrieden? Soll ich dies, soll ich das? Also unbewusst dieses Programm immer abfährt, dann mache ich ja zum Teil auch Dinge mit, wo ich eigentlich stoppen müsste. Aber ich sage, ja, das geht schon, er kommt gleich oder so. Sorry, jetzt mache ich ja das Gleiche, wie du gemacht hast. Ich sage, dass es solche Männer oder solche Sexerlebnisse gibt. Ja, ich sage das, weil ich es in meiner Praxis höre, immer wieder, nicht der ist so blöd, der macht das und guck mal, er kann das gar nicht, sondern da wurde gar nicht drüber nachgedacht. Aber wenn ich in den Sex reinfrage, wird gezeigt und geantwortet, es geht darum, dass es Orgasmen gibt und wenn es bei ihr unbedingt auch einen geben soll, dann, weil er unbedingt möchte, dass sie auch soll. Das ist dann ein nächstes Problem.
Naja, und da kommt dann wieder die Sozialisierung, auch sexuelle durch Porno rein. Da ist es ja auch dann eher verlustzentriert oft. Also, oder behaupte ich jetzt einfach mal so, ich bin ja nicht so vom Fach, aber wir haben ja hier häufig schon drüber gesprochen und das habe ich da deutlich rausgehört. Und
also ich wollte nur kurz, kurz erwähnen, weil wir, ich höre es förmlich, aber so sind nicht alle Männer. Nein, natürlich sind nicht alle Männer so, aber offensichtlich sind es genug Männer, dass es Frauen gibt, die zum Beispiel zu dir kommen oder weil sie denn was ändern wollen oder was anderes erleben wollen oder die hier sitzen und sagen, ja so ist es, soll es doch sein, oder? Also so die, also das ist, wir sind nicht so weit, wie wir denken.
Ich hoffe ja, dass die Frauen, die unsere Podcasts hören, dass die mehr als einen Mann in ihrem Erfahrungsportfolio haben.
Ja, ja.
Wenn nicht, wünsche ich euch, dass ihr noch ein, zwei, drei sammelt. Aber liebe Männer da draußen, falls ihr euch jetzt angesprochen fühlt und ihr euch denkt, ja, aber ich bin anders.
Ja,
das mag sein, aber du bist ein Mann in der Historie dieser Frau.
Genau.
Jetzt stell dir mal vor, wie vielen Honks sie begegnet ist, die ihr ungefragt Quasi, weil sie dachten, ah, die Vulva, die ist schon ein bisschen feucht, da ramme ich jetzt mal zwei Finger rein. Ja. So, Alter.
Wisst ihr was, ich habe noch ein Beispiel, weil jetzt waren es Honks, weil die, da hast du wieder dieses Bild aufgefahren. Ich gebe jetzt ein ganz anderes, aber genau das Gleiche gewissermaßen. Weil ich habe nämlich hier gerade ein Paar gehabt mit einem ganz lieben Mann. Einen zurückhaltenden, vorsichtigen Mann. Dennoch hat er, wie wohl, immer zu früh und zu doll auf ihre Klitoris umgefummelt. Und da haben die noch nie drüber nachgedacht. Als ich wieder fragte, ich sah ihr Gesicht, ich habe gesehen, wie sie guckt. Als ich fragte, wie beginnt der Sex, wie ist das Vorspiel oder das davor. Und ich sah, dass sie eine Reaktion hatte. Als er da sagte, ich fasse sie denn und so weiter. Und dann habe ich direkt gefragt, so, ich habe gerade dieses... ich habe dich gesehen. Stimmt, was ist gerade? Oder darf ich was fragen? Und die hat nichts gesagt. Und ich habe denen gesagt, so, jetzt sage ich was aus meiner Praxisstatistik und auch aus meinem eigenen Leben. Kann es sein, dass das zu früh an die Klitoris und an die Nippel gegangen wird? Und dann hat sie wie so ein erleichtertes Aufseufzen. Ja, oh nee, ja, das ist so... Dann will sie immer die Stellung wechseln. Ja, das hat er kritisiert. Sie will immer die, dann dreht sie sich immer und kümmert sich um mich. Und ich so, warum machst du das mit dem Stellungwechsel? Weil du ihn weghaben möchtest von den Nippeln und der Klitoris? Und sie sagte, genau. Er war völlig geschockt. Ein ganz lieber, also kein Hunk, aber er hat immer mit der Klitoris und mit den Nippeln checken wollen, ob sie Lust hat. Wo ich dann immer sage, mach das erst, wenn sie Lust hat. Und das war wieder der berühmte Schock. Also die wussten es nicht und das war ein ganz lieber Kerl.
Jetzt kommt eine journalistische Frage an euch beide. Aber wie kommt, also offenbar gibt es ja eine Häufung, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig und hoffentlich auch möglichst wertfrei, von Männern, die auf diese Art und Weise Sex haben und denken, dass es so gut und richtig ist. Das muss ja irgendwo.
Weil Frauen noch nichts sagen.
Komm, das ist ja keine böswillig. Also ich unterstelle da auch keine Böswilligkeit, sondern vielleicht ist es so ein bisschen Fantasielosigkeit auch, vorsichtig gesagt. Oder ist es wirklich nur Egoismus? Ich will jetzt hier auf meine Kosten kommen. Also was ist es? Woher kommt das?
Unwissen und Falschschätzen.
Genau, glaube ich nämlich auch.
Und Männer, die Jungs, die wissen es nicht, weil mit denen wird nicht geredet. Da wird gesagt, geh und stoß dir deine Hörner ab, ohne Ahnung. Und den Mädels wird gesagt, halte dich fern von Sex.
Ja, richtig.
Von klein auf.
Richtig.
Du sollst ja nicht dich selbst befriedigen, deinen eigenen Körper entdecken und auch nicht wissen, was deine Lust dir geben soll. Aber wenn ein Junge kommt, der wird es dann schon richtig machen.
Genau.
Wir haben also ein Mädchen, das nicht weiß, was sie will, einen Jungen, der nicht weiß, was er machen soll, und die treffen aufeinander. Und was dann ist, wenn das wehtut?
Ja.
Und ich möchte jetzt nicht übergriffig, ich will jetzt nicht mansplainen, also bitte. Aber was mit dem Mädchen passiert ist, sie hat Schmerzen beim Sex, es ist die absolute Hölle und sie denkt sich, aber alle anderen schwärmen so von Sex. Mit mir stimmt was nicht. Das tut doch voll weh. Glaubst du, die wird zu ihren Freundinnen gehen und sagen, ich hatte jetzt Sex und es war die Hölle? Nein. Sie wird sagen, ja, es war toll und und ich freue mich schon auf den nächsten. Warum? Weil sie sich schämt, darüber zu sprechen, weil ihr nie eröffnet wurde, dass man darüber sprechen darf. Und das bleibt dann mit dem nächsten. Sie wird nie den Mund aufmachen, bis sie irgendwann, und das ist passiert, mit 35 oder 45 Jahren bei mir landet.
Oder bei mir.
Und Tränen in den Augen hat und sagt, ich habe schon zwei Kinder auf die Welt gebracht, aber ich hatte noch nie einen Orgasmus. Alle reden von Orgasmen, ich hatte noch nie einen.
Ja. Also im Prinzip können Frauen bei dir auch mehr über ihr Lustempfinden lernen oder Möglichkeiten kennenlernen, wie auch eine andere Form von Sexualität aussehen.
Wie oft wirklich
so
Frauen Ü30, Ü40 mir gegenüber gesessen und ich erkläre denen quasi mit meinen Fingern in der Vagina drin und auch an der Vulva dran, ich erkläre denen, ich bin hier hinten an deiner Klitoris. Und die, Moment, was, hinten? Und ich sage, das klitorale Organ mit dem Bulben und allem drum und dran. So. Und die fallen aus allen Wolken, wenn ich dann sage, wie groß das Ding ist. Weil da null Wissen da ist und sie sich noch nie mit der eigenen Sexualität auseinandersetzen durften. Denn die Gesellschaft sagt, nein. Eine Frau spricht nicht über Sex und sie berührt sich nicht selbst. Und eigene Bedürfnisse gibt es ja auch nicht, weil du bist da, um den Mann zu
befreien. Ja, das war das, was ich gerade, als du begannst, diesen Streifen zu liefern, hätte ich fast gesagt, so das Ganze, was gerade als Antwort auf Karos Frage, da muss hinzukommen, das, was wir vorhin auch sagten, genau, die Frauen lernen, dass sie sich selber nicht wichtig nehmen sollen. Und generell dann wegen dieser Penisfixiertheit nichts sagen sollen. Also ich bin nicht wichtig und wenn überhaupt irgendwas, soll ich es eh nicht sagen. Kümmer dich um andere, nicht um dich. Das ist der letzte Faktor, der da reinfehlt. Also da, weil sonst könnte ein kleines Mädchen irgendwie, fummelt sie doch rum oder eine Jugendliche und so weiter. Es gibt ja nicht alle, die sich nicht anfassen, nur weil es ihnen erzählt wird. Trotzdem hat sie aber dazu noch gelernt, du musst dich aber trotzdem, selbst wenn du deinen Körper kennst und andere, sollst du dich eher um andere kümmern als um dich. Also hältst sie beim Sex die Klappe. Das ist das Problem. Also warum das so weit gehen kann. Also Frauen im Ü50 oder mehr, die sagen ihnen, nee, ich habe nie was gesagt. Das ist doch unterirdisch, dass diese, die Nippeln und die Klitorisspitze sofort bei sehr, sehr vielen Paaren sofort angefasst werden, um zu sehen, hat sie Lust. Ich kenne nur eine, die jemals gesagt hat, nö, das finde ich ganz okay. Und ich frage ja viele. Die anderen haben alle gesagt, nee, das ist mir immer viel zu viel. Und die Frage ist, denn hast du was gesagt? Und die Antwort ist nein. Ich dachte, das muss ich mögen. Das, was du gerade erklärt hast, Sinan, die denkt denn nicht, irgendwas in der Gesellschaft oder in der Art ist falsch, sondern ich bin falsch. Dann, ich muss es mögen, meine Brüste sind wohl dann anders. Also ich mache so, das ist wirklich, also ich bin immer noch darüber immer wieder noch erschreckt, dass sie nichts. Ja. Aber ich war ja selber so, bis ich, also ich habe immer gerne Sex gehabt, aber wenn mir das so ein bisschen too much, dann habe ich tatsächlich die Stellung verändert. Oder wenn jemand nicht blasen kann, sage ich jetzt, dann sage ich, küss mich mal oder so, um ihn da wegzukriegen. Also auch ich habe nicht gesagt, lass mal oder ich zeig dir mal wie oder ich hätte lieber oder Hände, habe ich damals nicht. Und ich fand den Sex immer noch gut. Ich habe erst viel später gemerkt, was es heißt, wenn ich jetzt auch für mich sorge.
Ja. Teilweise tun sich meine Kundinnen schwer, obwohl sie wissen, dass sie mir Befehle geben dürfen, dass sie dann verbalisieren. Es passiert dann ganz vieles nonverbal durch, zum Beispiel, ich werde mit den Schenkeln gegriffen und quasi hergedrückt oder mit den Händen, weil trotzdem diese Blockade darüber zu sprechen so tief sitzt und das ist bei so unfassbar vielen Frauen.
Das ist der Faktor, glaube ich. Das ist der... aber es kommt ja von dem, womit du deine Aussage begonnen hast, dass wenn man zu wissen bekommt, du kannst gerne Sex haben, stoß dir die Horne ab, hol dir Erfahrung und die anderen immer hören, dann bist du eine Schlampe, mach das bitte nicht. Das ist ja der Start. Dann kann ich ja auch nicht drüber reden.
Bei meiner Tantra-Ausbildung, meine Abschlussarbeit, also meine zweite Abschlussarbeit war über weibliche Masturbation. Mhm. Ja, ich als Mann habe eine Abschlussarbeit über weibliche Masturbation geschrieben und einer meiner Kernpunkte war, wenn ein Junge beim Masturbieren erwischt wird von seinen Eltern, dann heißt es, oh, Entschuldigung, Junge, ich bin schon wieder.
Ja, das stimmt.
Wenn ein Mädchen erwischt wird, ist es, bist du wahnsinnig, nimm sofort die Hand da raus und geh dir die Hände waschen.
Ah ja, das mit den, ich glaube, manchmal würden auch einige sagen, nein, oh, entschuldige, ich komme gleich wieder. Aber da würde danach kommen, hast du deine Hände gewaschen. Das ist richtig. Ja. Es geht immer um
Das, was du getan hast, ist schmutzig.
Richtig.
Ja,
das kriegen aber nur Mädchen
zu hören. Ich denke
auch,
das ist was viele, also da gibt's sicherlich auch gibt's Ausnahmen, aber
Glück.
Ich denke, das ist schon was.
Wisst ihr was?
Ja, zum Glück, genau. Aber es gibt Ausnahmen.
Ich würde gerne ein Beispiel kurz nennen, weil das ist nämlich, das zeigt, wie gravierend das ist, was du gerade gesagt hast, Sinan. Ich habe in Vorträgen zum weiblichen Genital, habe ich zwei kleine Videos dabei von sind so norwegische Aufklärungsvideos. Sehr modern, sehr neu. So, und da sitzt eine tolle, lockere Moderatorin im Umkleideraum und da kommt, erst ist der Film für den Jungen da, da kommt der Junge mit dem Handtuch über den Kopf, man kann ihn nicht sehen, man sieht aber seinen Körper, der hat quasi oben ein Handtuch und unten um die Lenden ein Handtuch. Und dann sagt sie, oh, da kommt der Junge, dann geht er hin und stellt sich neben ihr, sein Kopf ist jetzt aus der Kamera, da ist ein Close-up auf seine Genitalgegend. Sie nimmt das Handtuch von ihm weg, dann kommen ihre Hände rein ins Bild, dann zeigt sie die anatomischen Gegebenheiten. So, Schluss. Das zweite Video, genau gleich. Ich betone, eigentlich genau gleich. Das Mädchen kommt aus der Dusche. Also die sind ja dann, wie alt sind die denn? 15 oder sowas. Wieder ist die Kamera mit ihrem Gesicht raus. Die steht da, die Frau, die Moderatorin, die übrigens einen ganz anderen Gesichtsausdruck hat bei dem Film, wo es ihr eigenes Geschlecht betrifft. Das habe ich gemerkt, weil ich den Ton ausmache in meinen Vorträgen, weil niemand Norwegisch versteht, außer mir. Und da habe ich gesehen, die guckt ja ganz anders. Sie ist beklemmend unterwegs. Also irgendwie ist das unangenehm, wenn ihre eigene wenn die weiblichen Genitalien dran sind. Und jetzt kommt der Hammer und das zeigt einfach, ich habe auch gleich eine Frage dazu, sie nimmt das Handtuch weg, ihre Hände kommen ins Bild und sie zeigt die Lippen und so weiter. Aber bei der weiblichen Version, und ich habe es immer noch nicht verstanden, trägt sie lilanen Einmalhandschuhe. Die sehen aus wie Abwaschhandschuhe. Sie trägt, also diese Silikongummi-Handschuhe, die ihr kennt in sahnefarbig, die hat sie in lila. Die haben wahrscheinlich gedacht, sonst sieht es zu was weiß ich aus. Und meine Frage in meinen Vorträgen ist, ich zeige gleich zwei Filme, findet den Fehler. Und das Zweite, was ich frage, ist, na, diese Handschuhe, sind sie jetzt da, weil sie unten so dreckig ist? Oder sind sie da, weil es so empfindlich ist? Habt ihr eine Antwort? Aber das ist jetzt nicht vor 30, 40 Jahren. Das ist eine Aufklärungsserie, eine bekannte norwegische, mit viel Geld gedrehte Aufklärungsserie aus unserer Zeit.
Ja, naja gut. Das kann man, glaube ich, als rhetorische Frage stehen lassen.
So ist es, finde ich auch richtig.
Dass wir jetzt hier eine Antwort geben, oder?
Von wegen, es gibt Ausnahmen. Das sind die subtilen Botschaften. Na klar gibt es Ausnahmen. Aber das sind die subtilen Botschaften, die uns jeden Tag geliefert werden. Und deswegen kannst du es auch zu Recht so sagen, dass ein Mädchen lernt, irgendwas stimmt da unten nicht, sage ich jetzt. Ob es dreckig ist oder empfindlich oder irgendwas. Puha, nicht dahin.
Ja.
Vor allem nicht nur nicht dahin, sondern sie gucken ja nicht dahin. Also es ist, die wenigsten Frauen gucken ihre Joni, also ihre Vulva einfach mal an oder ertasten sie mal bewusst. Und wenn ich sage, Frauen oder Mädchen wird etwas Falsches eingetrichtert, dann ist das, was ihnen eingetrichtert wird, weibliche Sexualität ist schmutzig. Wenn Frauen Sex haben, ist das immer schmutzig und sie schämen sich dafür. Es wird eine Scham eingepflanzt, die so tief sitzt.
Ja,
und
anscheinend.
Das will ich mit meiner Arbeit brechen. Nicht nur mit den Massagen, sondern auch mit dem Escort-Dienst. Ich will jeder Frau zeigen, deine Lust, deine Sexualität wird hier gerade gefeiert wie ein neues Universum. Mhm. Und darum geht's. Du sollst erleben, dass deine Lust sein darf, dass du sein darfst. Als vollkommenes Wesen, da gehört auch deine Geilheit.
Richtig,
dazu.
Und da kommen wahrscheinlich ein paar Wiederholerinnen zu dir dann, oder?
Das wollte ich auch fragen. Genau, das wollte ich auch fragen. Also genießen die das dann? Also, und ich möchte auf jeden Fall noch, bevor wir auseinandergehen, weil ich sehe, die Zeit schreitet voran, nochmal zu dem Thema offene Ehe. Weil wenn wir schon mal jemanden hier haben, der dazu was sagen kann, der so lebt, möchte ich da zumindest noch mal ganz kurz hin.
Ich habe Zeit.
Aber wir müssen so ein bisschen, wir wollen ja unsere Hörerinnen und Hörer nicht überstrapazieren. Da sind ja auch viele Themen drin heute. Aber kriegen die diesen Genuss, den sie mit dir dann erleben, dann eventuell auch in die Partnerschaft transportiert? Also wenn es denn eine gibt oder wo dann vielleicht vorher die Unzufriedenheit war, oder kriegst du da gar keine Infos?
Teils. Ja. Jene, die vorher große Blockaden hatten und generell nicht wussten, wohin mit sich, die erleben dann schon so eine Art neues Happening. Ich lerne mich jetzt selbst neu kennen. Ich erinnere mich da an eine wundervolle Fotografin, die gesagt hat, sie hatte jetzt 5 Jahre keinen Sex und die hat mich halt dann gebucht und plötzlich zwei Buchungen und ein privates Treffen danach, denn wir haben uns dann angefreundet und die hat jetzt, die besucht jetzt Sexpartys, die lebt ihre Sexualität plötzlich quasi viel, viel freier und luftiger und offener und ich feiere diese Frau mittlerweile, da wir halt auch gute Freunde geworden sind, mega. Aber es gibt auch jene, die sagen, es hat keinen Sinn, ihm auch nur irgendwas zu sagen zu Hause, weil was Hänschen nie gelernt. Wo ich sage, ich würde gern Männern mehr beibringen, aber wenn sie auf ihre eigene Frau schon nicht hören.
Ja.
Was soll ich dann noch?
Ist auch eine Reaktion, die ich hier häufig habe, weil ich kann ja auch Vorschläge geben, Hausaufgaben, Massagen, was weiß ich. Und die eine Reaktion ist tatsächlich, also die häufigste. Das ist, man sieht schon, ich sehe schon in seinem Gesicht und frage nach, dass er jetzt gleich das Gefühl schon hat, er hat was falsch gemacht. Er sieht das nicht als Möglichkeit, sondern als, das kann ich ja auch nicht wissen oder was soll ich denn noch alles tun, oder er lehnt es ab. Diese anderen, etwas weicheren, sage ich jetzt freundlich gemeint, zurückhaltende Männer, die sagen dann, das würde ich gerne wissen. Ja, zeig mal, hör mal, also ich höre und so weiter. Aber viele fühlen sich degradiert, angemacht, mache ich das jetzt seit 20 Jahren falsch oder was? Also da hört man schon die Defensive und dann ist es ja mein Job zu versuchen, das ihn dazu zu verführen, dass er das als positive Möglichkeit sieht. Und man sieht in ihrem Gesicht mit Nachfrage das berühmte Mindmapping. Ja, sie hat es schon so oft versucht. Also er fasst es auch, wenn sie es sagt, dafür auf, als hat er was falsch gemacht oder ist zu blöd und so weiter und geht in die Defensive und macht zu.
Ich vergleiche es immer gerne mit einem Tanzkurs. Wenn du deinen Partner zu einem Tanzkurs schleifst und er hat keinen Bock drauf, wirst du mit einem unbeweglichen Klotz tanzen, der dir auf die Füße tritt und das willst du einfach nicht.
Ja.
Ja. Okay, ich finde, das ist der Moment, wir können noch mal kurz zur, es ist ein kleiner Bruch, aber ich möchte noch mal kurz zu dieser offenen Ehe, über die wir vorhin schon kurz gesprochen haben, kommen, weil Ann-Marlene hat auch hier schon im Podcast häufiger erzählt, dass sie viele Paare da aktuell sitzen hat, die irgendwie schon lange zusammen sind und die irgendwie ein bisschen frischen Wind reinkriegen wollen und dann kommen sie auf die Idee, so wir öffnen unsere Beziehung und dass du sagst ja immer wieder, Ann-Marlene, das geht oft, das scheitert so fatal und jetzt sitzt hier endlich mal jemand, der so lebt und offenbar damit sehr glücklich und zufrieden ist und dem das gut gelingt, in diesem Konzept zu leben. Und ich würde dich gerne mal fragen wollen, Sinan, wie lebt ihr das? Warum geht es bei euch so gut? Was braucht es dafür?
Weil unsere Liebe nicht auf unseren Körpern basiert, nicht auf unserer Sexualität. Mhm. Weil ich meine Frau nicht als natürlich liebe ich sie als sexuelles Wesen, ich begehre sie als sexuelles Wesen, aber das ist nicht der Grund, wieso ich mit ihr zusammen bin. Das ist nicht der Grund, warum ich sie geheiratet habe, warum unser Leben miteinander funktioniert. Unser Leben ist deswegen so perfekt, weil diese Frau mich das erste Mal in meinem Leben hat spüren lassen, dass ich in meiner absolut schrägen, wilden, freiheitsproklamierenden Art geliebt werde, dass sie da bleibt, dass sie nicht davonläuft, kaum dass ich sage, hey du, Monogamie kannst du bei mir vergessen und Sex und Liebe sind zwei Paar Schuhe, die ist geblieben. Je schräger meine Vorstellung. Das zweite Weihnachtsgeschenk, das ich ihr gemacht habe, war eine alte Freundin von mir mit einem Lack- und Leder-Outfit und einem Halsband. Und ich sagte, hier, viel Spaß. Und die Frau ist geblieben. Also sie hat mir zum ersten Mal in meinem Leben gezeigt, dass ich richtig bin, so wie ich bin, ohne mich zu verstellen. Und zu sagen,
Und jetzt seid ihr verheiratet, also ihr habt offenbar dann, also ich versuche das so auch immer ein bisschen zu verstehen, ihr seid sozusagen die festen Beziehungsmenschen, an denen es nicht zu rütteln, oder wie ist euer Abkommen? Das glaube ich, fragen sich ja viele, ne? Also wie sind die, wie habt ihr ein Abkommen getroffen
oder so? Meine Frau ist polygam, also sie hat durchaus externen Sex, wenn sie mal Bock drauf hat. Ich hingegen bin ein polyamorer Mensch, das heißt, ich habe auch manchmal Gefühle für andere Menschen, die mich sehr bewegen und rühren und wo ich sage, da genieße ich auch den Austausch auf anderen Ebenen mit diesen Menschen. Mhm. Aber ich hätte die Kapazitäten nicht, um eine vollwertige Beziehung zu führen, weil speziell jetzt mit unserem Sohn, ich will wirklich ein Papa, ein Vater sein, nicht einfach nur anwesend. Sag dann immer, ich habe die Energie nicht, um jemand noch eine Beziehung zu geben, wie diese Person es verdienen würde. Also lebe auch ich einfach polygam. Mhm. Wir daten getrennt voneinander. Das heißt, meine Frau geht auf Dates, ich gehe auf Dates. Manchmal gehen wir zusammen auf Dates und daten halt ein und dieselbe Person oder dasselbe Pärchen. Es geht dann aber primär um die sexuell freundschaftliche Komponente. Das heißt, Freundschaft ist eigentlich fast immer mit im Spiel.
Ja,
Ja, okay. Und das habt ihr auch so abgestimmt einmal fest? Also ihr habt darüber gesprochen,
Es hat sich natürlich ergeben.
Oder hat sich das natürlich ergeben?
Wir haben da nie groß über irgendwelche Spielregeln gesprochen, außer halt natürlich Safety first in sexuell übertragbaren Krankheiten, also Kondompflicht. Ja. Und so Dingen wie, ich mache mir halt eher Sorgen um ihre körperliche Gesundheit, sprich wenn da sie sich mit so einem 2,50 Meter Typen mit 300 Kilo treffen sollte, dass ich weiß, wo ist sie, wie heißt der Typ und wo müsste ich klingeln.
Ja.
Wenn ich sie mal nicht erreiche, dass ich weiß, okay, da finde ich sie. Da geht's rein um ihr körperliches Wohl. Ich habe halt einfach Angst, weil sie ist 1,62 Meter groß und jeder Mann könnte sie überwältigen, wenn es so wäre. Natürlich geht sie nicht leichtsinnig zu irgendwem nach Hause, aber mir ist einfach wohler, wenn ich weiß, an welcher Adresse ist sie zu finden.
Und solche Themen wie Eifersucht oder so, das spielt dann, das kommt nämlich ja auch immer wieder, ne? Da hatten wir damals auch mit dem Moritz, mit dem wir auch schon mal über die offenen Beziehungskonzepte gesprochen haben, auch, ist das bei euch überhaupt kein Thema?
Es existiert für mich nicht. Eifersucht ist okay. für mich wirklich, ich finde es eine eklige Emotion, ja. meine persönliche Meinung, ich finde es eine eklige Emotion.
Ja.
Und wäre einer von uns beiden eifersüchtig, würde ich mir schwer Sorgen machen, denn sie ist unantastbar in meiner Welt und das weiß sie auch.
Ja,
ich sage immer, Schatz,
wichtig.
Ich kann dir nicht sagen, ja. ich liebe dich, weil es wird dir nicht gerecht. Und wie auch, selbst wenn ich mich jetzt verknall, angenommen, ich verliebe mich jetzt in Anne-Marlene mit ihrer schönen punkigen Frisur und sage, boah, du hast dich in mein Herz gespielt. Aber meine Frau hat jetzt mittlerweile 9 Jahre Vorsprung. Ein Kind, das sie uns geboren hat, Vorsprung. Ich werde dieser Frau nie sagen können, was mir das bedeutet, dieses Leben mit ihr und das Leben, das sie uns beiden geschenkt hat. Das kann ich nicht in Worte fassen. Also wer auch immer jetzt nachkommt, hat Aufholbedarf.
Ja, und weißt du was, du fragtest, klar. Caro, was bedarf es? Und ich höre eine Sache raus, weil du hast die Paare erwähnt, die hier sitzen, wo es so daneben läuft. Sinan, du hast gerade an einer wichtigen Stelle hast du gesagt, dann ruder ich zurück. Also wenn es in eine bestimmte Richtung geht, wo ich merke, dann kann ich nicht der Vater sein, den ich sein möchte und den meiner Frau auch verdient. Sie hat das Kind geboren. Da passen nicht viel mehr emotionale, große, lange, wilde Beziehungen rein und dann stoppst du. Und das kannst du nur, wenn du so reflektiert bist, wie du bist und du auch dich selbst so gut kennst, weil das du weißt, ich möchte den Vater da sein. Der Mann bin ich, der den Vater auch da sein kann, der da ist. Und dann stoppst du. Die ich hatte, Caro, die ich immer wieder erwähnt habe in der letzten Zeit, die sind nicht gestoppt. Mit 4 Kindern, mit 3 Kindern, mit 2 Kindern und waren plötzlich 24/7 im SM-Bereich oder anderen Bereichen, also 24/7, die waren definitiv nicht der Vater, den sie eigentlich sein sollten. Aber wenn sie das selbst nicht empfinden, dann sind sie nicht der Mann, der dazu so stehen möchten, der Vater zu sein.
Ich sag da immer scherzhalber, aber ich meine das ernst, ich könnte in einer Orgie sein mit 20 Frauen, 20 bildschönen Göttinnen und wenn mein Handy klingelt und da ist meine Frau dran und die kommt immer
da
durch, auch
du
im
dran.
Bitte nicht stören. Und ich höre, der Kleine ist hingefallen und ich muss ins Krankenhaus, dann bin ich schneller angezogen, als diese 20 Frauen gemerkt haben, dass mein Handy geklingelt hat. Ich bin weg.
Ja.
Nein.
Aber das ist es,
also
das ist diese Priorisierung.
Raus, man muss sich wirklich gut kennen, man muss genau wissen, was man will und also ich glaube,
und sie weiß egal was ist, ich pack zusammen und bin unterwegs und wenn ich zu Fuß komme.
Also das ist es, diese Wichtigkeit, dass sie so wichtig für dich ist und du das auch gesagt hast, gezeigt hast und immer wieder, ich mache jetzt so, beweist, also in Situationen, sie weiß, ich bin, was ich immer sage, Caro, der wichtige Mensch. Also muss man leider so sagen, dann ist sie wichtiger als diese 20. So, und du handelst so und dann braucht man ja auch nicht eifersüchtig sein. Also das hat dann was mit dem Selbstwert zu tun. Ich fühle mich sicher, ich weiß, wer ich bin, ich werde geliebt, gemocht, all sowas. Und dann die Reflexion, die du beschrieben oder die ich meinte, aber du tust es. Ich reflektiere und überlege, nee, hier stoppe ich, weil sonst kann ich nicht der Mann sein, den ich sein möchte. Also
und genau deswegen trenne ich Liebe und Sexualität, weil ich sage, jede Frau, auf die ich mich sexuell einlasse, kriegt denselben Sinan. Die kriegt den vollen Hunger, die kriegt das Tier, die kriegt aber auch den bewussten Mann, die kriegt quasi den Lover, genau wie ich bin, unverändert, aber meine Liebe, meine Seele, das, wie gesagt, meine Frau ist unantastbar.
Ja, wunderbar.
Ich glaube, jetzt kriegt man eine gute Idee. Genau. Also für mich, muss ich gestehen, ist das Thema auch immer so ein bisschen diffus geblieben und ich habe hinterher so oft, also man versucht sich ja dann selbst auch so zu verorten oder ich dann manchmal könnte ich das so und es ist mir immer so ein bisschen vage, aber jetzt habe ich doch irgendwie eine gute Vorstellung davon, wie man aufgestellt oder Frau auch sein muss, um das so dann auch wirklich, also genussvoll, sage ich mal, zu leben und nicht ständig mit Eifersüchteleien zu kämpfen und vielen tausend Aussprachen und dann also immer wieder Selbstreflexion. Gut, die gehört vielleicht auch dazu, aber da muss man wirklich richtig gefestigt sein und sich wirklich, wirklich gut kennen.
Wir reden eigentlich verdammt wenig über unsere Dates.
Nee.
Meine Frau ist letzte Woche von einem Date mit einem Pärchen nach Hause gekommen am Abend. Das war, glaube ich, 11 Uhr nachts, dass sie nach Hause gekommen ist. Und sie kam heim und alles, was ich wissen wollte, war, hattest du einen schönen Abend und geht's dir gut?
Ja.
Mehr wollte ich, will keine, wenn sie mir Einzelheiten erzählen möchte, okay, aber ich wollte nur wissen, hattest du einen schönen Abend und geht es dir gut?
Ja,
mehr will ich gar nicht wissen, solange ich das weiß. Solange ich das weiß,
ist alles gut.
Bin ich happy.
Vielen Dank.
Ja, wow, ich habe heute wieder sehr viel über Sexualität ich lerne hier immer noch, also ich glaube, wir sind bald bei 200 Episoden angekommen an Marlene, aber ich lerne hier wirklich, wir hatten ja irgendwann mal so eine Angst, dass wir uns irgendwann wiederholen, aber ich, solange ich hier das Gefühl habe, ich lerne immer noch wieder was Neues.
So geht's mir mit meinem Podcast auch. Ich habe vor 40 dann, Episoden gesagt, mir gehen die Themen raus.
Ja. Und dann kommt wieder was Neues um die Ecke, ne? Das ist wirklich, also ich finde das richtig toll und erfrischend und ja, ich bin total happy, aber Sinan.
Ja.
Ann-Marlene kennt es schon. Unserem Gast in diesem Fall heute gebührt das letzte Wort, bevor ich dann mit meinem kleinen Sprüchlein ums Eck komme, wie immer. Gibt es noch irgendwas, was dir auf der Seele liegt, was du hier heute gerne noch loswerden möchtest?
Wenn, dann würde ich zwei Sachen loswerden wollen. Erstens, löst euch von all diesen Konstrukten, die euch darin einschränken, eure Lust und eure Bedürfnisse auszuleben. Kein Mensch auf dieser Welt hat das Recht, euch zu sagen, was für Bedürfnisse ihr haben und ausleben dürft. Nicht mal eure Partner. Okay. Eure Partner sind Teil eures Sexlebens, nicht eurer Sexualität. Die gehört euch ganz allein. Ja. Und so sollte sie auch behandelt werden. Und das Zweite, wenn ich noch mein kleines Sprüchlein reinzwicken dürfte, ich wünsche euch, ach komm Fans, allen da draußen, das, was ich meinen Fans immer sage, Liebe, Leidenschaft. Und Sex.
Oh.
Sag ich jetzt. Ann-Marlene, nicht schlecht. Der war gut. Ich hoffe, man hat es auch so gut gehört, wie wir es hier hören.
Ja, ich glaube schon.
So, jetzt fühle ich mich irgendwie ein bisschen bieder, wenn ich jetzt wieder mit meinem Sprüchlein
kann sie auch einfach sagen. Aber jetzt habe ich es ein bisschen anders gesagt.
Ja, aber dann weiß keiner, was er machen soll. So, nein, Schluss jetzt hier. Jetzt wieder ganz top seriös, weil das ist auch ein journalistisches Format. Das wollen wir hier an dieser Stelle nicht vergessen. So, und jetzt habe ich die Brücke zu meinem Sprüchlein geschlagen. Also, wenn ihr Fragen habt zu diesem Thema, zu anderen Themen, Themenwünsche oder Anregungen, dann schreibt uns an achkomm@rnd.de oder über unseren Insta-Account achkommpodcast per Direktnachricht.
Das war jetzt fast ein süßer kleiner irgendwas am Ende. Ich habe ihn gehört.
Sehr gut. Sehr gut. Dann sage ich ganz herzlichen Dank an dich, Sinan, und natürlich auch an dich, Ann-Marlene, aber wir sind ja hier die zwei alten Hasen.
Danke, dass
und,
ich da sein
durfte. Und die jungen Hasen. Ja, sehr, sehr gerne. Und wir sagen Tschüss. Bis ganz bald. Wir hören uns. Macht's gut.
Ciao.
Ciao.